Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Ob Donald Trump Tag für Tag hört, wissen wir nicht. Hätte er den ersten Beitrag vernommen, so sähe er sich vermutlich als Opfer linkschristlicher Aktivisten. Selbstviktimisierung heißt diese Taktik. Sie ist keine Spezialität von Rechtspopulisten, sagt der Journalist und Autor Matthias Lohre. Opfer sein zu wollen, das liege im Trend. Rechts wie links, schreibt er in seinem Buch »Das Opfer ist der neue Held«. Wir haben vor der Sendung miteinander über diese kühne These gesprochen und ich habe Matthias Lohre zunächst gefragt, wen er als Opfer bezeichnet.
Für mich gibt es zwei Arten von Opfern. Es gibt die klassische Art, die wir, glaube ich, alle meinen, wenn wir das Wort erstmal aussprechen, nämlich die Opfer, die tatsächlich ohnmächtig sind, die Gewalt erfahren haben, die in irgendeiner Weise falsch behandelt worden sind und dafür nichts können. Es gibt die Gewaltopfer, es gibt Opfer von Naturkatastrophen, auch Menschen, denen nie die Freiheit gegeben worden ist, selber entscheiden zu können, was sie denn machen möchten. Das sind wahre Opfer meiner Meinung nach und auch Opfer im umgangssprachlichen Bereich. Dann gibt es dann die neuen Opfer und davon handelt mein Buch. Es gibt Menschen, die sich als Opfer bezeichnen, obwohl sie es nach herkömmlicher Meinung gar nicht sind. Es sind Menschen, die sehr wohl Handlungsmöglichkeiten haben, die gar nicht ohnmächtig sind, aber trotzdem Opfer sein wollen. Und das ist etwas Neues.
Sie haben von wahren Opfern gesprochen. Wie unterscheiden Sie zwischen wahren Opfern und Jammerlappen, die wie Auserwählte aussehen wollen?
Letztlich werden wir alle als Opfer geboren. Das heißt, wir sind unfähig, uns selbst am Leben zu erhalten. Wir sind darauf angewiesen, dass Menschen uns mit Zuneigung entgegentreten und wir können unser Schicksal nicht selbst bestimmen. Das versuchen wir dann schrittweise in unserem Leben hinter uns zu lassen, dieses Gefühl der Ohnmacht. Und das gelingt uns ja auch in vielen Fällen. Ein Baby ist natürlich letztlich kann zum größeren Opfer werden, als die meisten erwachsenen Menschen das werden können, weil wir Erwachsene Mittel und Wege gefunden haben, uns zu wehren, auch Gefahren aus dem Weg zu gehen.
Und die unechten Opfer sind dann zu faul, um die Möglichkeiten, die sie haben, einzusetzen?
Zu faul, ja, das ist schon wieder so eine Wertung.
Sie haben ja auch gewertet.
Ja, natürlich. Opfer, die ich meine, sind Menschen, die subjektiv wahrscheinlich selber denken, sie seien Opfer, aber die nicht den objektiven Blick auf sich haben. Sie glauben tatsächlich, sie seien Verfolgte von großen, übermächtigen Kräften, die sie verfolgen und die sie klein halten wollen. Aber das ist meist nicht der Fall. Sagen wir zum Beispiel Donald Trump. Der behauptet ernsthaft, er sei ein Victim, ein Opfer der bösen liberalen Medien. Und dann sehen wir das, wenn wir das von außen betrachten, dass das natürlich nicht der Fall ist. Er ist sehr wohl in der Lage, sein Leben zu bestimmen und er ist überhaupt nicht ein Opfer, sondern lebt so, wie er es möchte.
Sie teilen grob gesagt nach rechts wie nach links aus. Warum ist Ihnen das wichtig?
Die neuen Opfer sind nun mal nicht nach Linken und Rechten unterteilbar, sondern dahinter steckt meiner Meinung nach ein psychologisches Bedürfnis. Und das ist Linken wie Rechten eigen. Viele Menschen haben das Gefühl, dass das moderne Leben sie überfordert. Und viele Menschen möchten diesen Anspruch und dieses Schuldgefühl, das daraus erwächst, das möchten sie abstreifen. Sie haben das Gefühl, dass sie zu viele Sachen leisten müssten, dass sie zu viel Verantwortung tragen müssen. Und das kann man abstreifen, indem man sagt, die Karten sind gezinkt. Ich kann nichts dafür, dass das Leben so schwer ist. Ich würde ja sehr gerne ein erfolgreiches, glückliches Leben führen, aber die bösen Mächte, die wollen das nicht. Und das gibt es bei Linken wie bei Rechten.
Ich möchte die Unterscheidung links und rechts beibehalten, obwohl Sie sagen, es läuft eigentlich gar nicht so. Aber Sie machen diese Unterscheidung im Buch ja auch mit dem Beispiel der Mikroaggression. Also jemand fühlt sich verletzt, diskriminiert durch eine bestimmte Handlung, das bekannteste Beispiel oder durch bestimmte Worte. Das bekannteste Beispiel ist das Gedicht an der Wand der Alice Salomon Hochschule, das dann entfernt werden musste. Wie läuft der linke Opferdiskurs?
Der linke Opferdiskurs läuft anhand der Sprache des Traumas. Das heißt, in den letzten Jahrzehnten hat sich das Trauma als Begriff ja in unserer Umgangssprache festgesetzt und das bezeichnet im Kern eine psychische Verletzung, die nicht heilen kann, die so tief in uns verwoben ist, dass wir uns davon nicht befreien können und dass sie uns jeden Tag prägt. Das sind im Extremfall Vergewaltigungen, auch Überlebende von Naturkatastrophen oder Kriegen. Und diese Menschen können nicht mehr selbstbestimmt handeln, weil dieses Trauma ihr Leben bestimmt. Und dieses Konzept Trauma, das haben viele Linke für sich verwendet, um für sich in Anspruch zu nehmen, dass sie doch auch traumatisiert werden können. Durch, im Extremfall zum Beispiel, das sie genannt haben, durch Worte an einer Hauswand. Dieses Gedicht an der Hauswand der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin, das haben sie verstanden als sexuelle Belästigung. Da geht es um einen Mann, der die Blumen und auch die Frauen betrachtet und sich darüber freut, dass doch wieder Frühling ist und Sommer. Das war vom Poeten so gemeint, dass er sagte, nach dem Zweiten Weltkrieg ging es darum, irgendwie wieder eine Sprache zu finden, die einfach die Freude am Leben darstellt, ohne die mythologisch überhöhten Formulierungen der Faschisten zu nutzen. Und da muss man eine neue Sprache finden. Die Frauen, und es waren Frauen, die sich da als sexuell diskriminiert wahrgenommen haben, die haben halt gesagt, andere Frauen könnten sich dadurch als sexuelles Objekt dargestellt fühlen. Und das wäre sexuell übergriffig. Sie haben nicht einmal gesagt, dass sie selber traumatische Erfahrungen gemacht haben. Aber allein dadurch, dass sie selbst auch Frauen sind und dass Frauen sexuelle Diskriminierung erleiden, dadurch haben sie den Anspruch abgeleitet, dass dieses Gedicht weg muss.
Und dann sagen Sie, die sollen sich mal nicht so anstellen?
Nee, die sollen sich nicht so anstellen, das sage ich nicht. Sondern mir geht es darum zu sagen, schauen wir genauer hin. Wird jemand wirklich traumatisiert dadurch?
Und wenn Sie selber die traumatisierenden Erfahrungen gemacht hätten, dann wäre das für Sie ein anderer Diskurs? Mit derselben Konsequenz, aber anders begründet? Also das Gedicht würde entfernt, das wäre
also,
dann richtig oder nachvollziehbar?
Natürlich kann jede Hochschule und können auch Studierende entscheiden darüber, was an ihren Hauswänden steht. Das können sie alle selber machen. Und natürlich möchte ich nicht bestreiten, dass Frauen sich diskriminiert oder sexuell belästigt fühlen. Das passiert alles, das passiert täglich und das ist schlimm. Was ich bloß betonen möchte, ist, es ist ein Unterschied zu sagen, ich habe Opfererfahrungen gemacht, ich habe auch vielleicht traumatisierende Erfahrungen gemacht und sich andererseits als Opfer zu definieren, als ein Mensch, der nichts anderes ist als Opfer. Wir alle haben Opfererfahrungen gemacht und machen auch Tätererfahrungen in unserem Leben, aber heutzutage beanspruchen viele Menschen den Opferstatus als etwas Dauerhaftes und Stabiles, das sie selbst definiert. Und dagegen möchte ich mich aussprechen.
Wie läuft der rechte Opferdiskurs?
Der rechte Opferdiskurs sagt etwas anders als die Linken. Die Linken sagen, wir brauchen universelle Gleichheit, während Rechte eher sagen, wir brauchen halt Gleichheit bei Gleichgesinnten. Das heißt, da gibt es den rechten Opferdiskurs, der sagt, wir als die Deutschen würden unterdrückt, wir als die Europäer würden unterdrückt, wir als heterosexuelle Männer würden unterdrückt. Also es gibt immer Gruppen, die zusammengeführt werden und die sich dann als Opfer sehen. Und sind halt meist erstaunlicherweise gesellschaftlich dominante Gruppen, oft sogar Mehrheiten, die sich von einer bösen Minderheit diskriminiert sehen. Also umgekehrt als bei Linken.
Gemeinhin gilt jemand als Macher, der Macht hat, der diese Macht auch haben will, der eher so einem Siegertypen entspricht. Was ist das Verführerische daran, sich als Opfer zu präsentieren? Und gleichzeitig ja doch Macher zu sein, mächtiger zu sein.
Sehr verführerisch ist es für die Anhänger eines Menschen, der sagt, ich bin ein Vertreter von Opfern, wie zum Beispiel Donald Trump, zu sagen, ich bin machtlos, aber da gibt es jemanden, der kämpft für mich. Und selbst zu sagen, ich sei machtlos, das befreit halt auch von vielen Schuldgefühlen, von dem Gefühl, komplett eigenständig für das eigene Leben verantwortlich zu sein. Und wenn man sich als Opfer definiert, dann muss man auch nicht die gesamten gesellschaftlichen Regeln befolgen, sondern man handelt ja in Notwehr, zumindest glaubt man das. Und das erlaubt Menschen, über die Regeln hinauszugehen und auch Regeln zu brechen.
Das Opfer hat Narrenfreiheit sozusagen?
Das Opfer hat Narrenfreiheit. Aus seiner Sicht ist die große Verletzung ja bereits geschehen. Es ist zum Opfer degradiert worden und jetzt hat es nur noch die Möglichkeit, seine letzten Kräfte zusammenzurauben und sich dagegen aufzulehnen. Und da in einem Überlebenskampf, so wie das Opfer es versteht, in einem Überlebenskampf ist alles erlaubt.
Noch gar nicht gesprochen haben wir über die Bedeutung, die das Wort Opfer in Religionen hat, in vielen verschiedenen Religionen. Es werden Tieropfer den Göttern dargebracht. Abraham wird geprüft, ob er bereit ist, seinen Sohn zu opfern. Gott schickt laut christlicher Botschaft einen Sohn in die Welt, der ja opfert sich, um von Sünden zu erlösen. Ist da ein religiöser Begriff in die politische Diskussion, in den gesellschaftspolitischen Diskurs eingewandert?
Natürlich haben 2000 Jahre Opferdiskurs auch seinen Niederschlag gefunden in der heutigen Definition des Opfers. Wenn wir 2000 Jahre lang gehört haben, dass Jesus das größte Opfer der Menschheit gebracht hat, dann fließt bewusst oder unbewusst auch etwas in den heutigen Begriff Opfer davon ein. Und ein wichtiger Teil zum Beispiel ist das Verständnis des Opfers als jemandem, der eine ungerechte Gesellschaft anklagt. Jesus ist ja nach biblischem Verständnis auch jemand gewesen, der von der jüdischen Gemeinde Jerusalems den bösen Besatzern zum Opfer gebracht wurde, damit doch der gesellschaftliche Frieden gewahrt wird. Also er ist von einer ungerechten Gesellschaft zum Opfer gebracht worden. Das ist ein Aspekt des Opfertums von Jesus. Und das andere ist natürlich ein freiwilliges Opfer, so wie es nach kirchlicher Lehre verstanden wird. Nämlich Jesus hat sich zum Opfer gebracht, um die Menschheit zu erlösen. Und diese beiden Elemente, das Victim und das Sacrifice, das passive Gewaltopfer und das sich darbringende Opfer für höhere Ideale, das fließt beides in den heutigen Opferbegriff ein.
Inwiefern hilft Glaube, inwiefern hilft eigene Religiosität, um Verletzungen zu kompensieren, um damit klarzukommen, dass man, wie Sie vorhin gesagt haben, wahrhaft ein wahres Opfer geworden ist, einer Gewalttat, einer Straftat oder auch einer gesellschaftlichen Ungerechtigkeit?
Ja, ein Aspekt von der Religion ist ja auch der, dass er Menschen, die glauben, die Fähigkeit gibt, zu verzeihen, sowohl anderen als auch sich selbst. Das ist etwas sehr Schweres. Wir merken ja, wie schwer es ist, wirklich uns selbst Fehler einzugestehen, uns Mangelhaftigkeit einzugestehen und uns die zu verzeihen. Wie schwer es ist, auch anderen Menschen zu verzeihen, die uns etwas getan haben. Und da kann natürlich Religion helfen, sich nicht als Opfer zu sehen, nicht im passiven Sinne, sondern als jemand, der sagt, ja, ich habe eine Gewalterfahrung gemacht, aber ich bin in der Lage, diese Gewalterfahrung hinter mich zu lassen, weil ich sage, die definiert mich nicht. Ich bin nicht dazu gezwungen, mein Leben lang dem Täter hinterherzulaufen und ihm seine Schuld vorzuhalten, sondern ich kann vergeben. Und das ist ein sehr wichtiger Aspekt von Religion.
Ich habe mich zum Beispiel stark mit sexualisierter Gewalt beschäftigt. Die Opfer möchten eigentlich lieber als Betroffene oder als Überlebende bezeichnet werden und nicht als Opfer. Und trotzdem haben mir viele gesagt, sie empfinden diese Erwartung, dass sie den Tätern verzeihen können, als unmenschlich. Es ist doch ein legitimes Anliegen, Gerechtigkeit zu bekommen. Dass, wenn eine Straftat vorliegt, dass der Täter bestraft wird. Da muss doch nicht derjenige, der Opfer dieser Straftat wurde, dem Täter verzeihen.
Nein, aber wer behauptet das denn?
Es klang vorhin so.
Das haben Sie so verstanden. Aber das habe ich nicht so gemeint. Ich möchte niemandem vorschreiben, wie er oder sie mit einer Gewalterfahrung umzugehen hat. Geschweige denn möchte ich jemandem dazu auffordern, jemandem zu verzeihen, dem man nicht verzeihen möchte. Mein Punkt war nur zu sagen, dass ein Aspekt von Religion sein kann, dass es Menschen hilft, jemandem zu verzeihen. Das ist alles. Das heißt nicht, dass ich irgendjemanden auffordere, etwas zu tun, was er oder sie nicht möchte.
Wenn wir jetzt mal die wahren Opfer hinter uns lassen und sprechen über die, von denen Sie sagen, die wollen dauerhaft einen Opferstatus haben, obwohl sie es eigentlich, wo sie eigentlich gar keine Opfer sind, sondern Mittel hätten, sich zu wehren. Wie kommen die aus diesem Status raus?
Der erste Schritt ist meiner Meinung nach zu erkennen, dass der Opferstatus nur kurzfristig einen Vorteil bringt. Denn mittel- und langfristig sperren wir uns selbst im Opferstatus ein. Was heißt das? Das heißt, wer sich als Opfer sieht, der darf seinen Status nicht wieder aufgeben, weil viele Menschen sich deshalb als Opfer sehen, weil sie öffentliche Aufmerksamkeit und Zuneigung bekommen. Und wenn sie diesen Opferstatus ausgeben, so fürchten sie, dann verlieren sie wieder die Zuneigung. Aber mittel- und langfristig mauern wir uns dann ein. Wenn wir sagen, wir sind ein Opfer, dann heißt das, wir können uns nicht aus dem Status herausbewegen. Wir können nicht unsere eigenen Handlungsmöglichkeiten, die wir auch haben, trotz allem nutzen. Das ist, glaube ich, der erste Schritt, um zu erkennen, dass der Opferstatus nicht hilft. Und der zweite Schritt wäre zu erkennen, zu sagen, was sind denn meine Handlungsmöglichkeiten? Was kann ich denn? Ich muss halt zu unterscheiden lernen, was ich beeinflussen kann und was ich nicht beeinflussen kann. Also letztlich müssten wir dann, verkürzt gesagt, erwachsen werden.
Erreichen Sie mit diesem Buch Menschen, von denen Sie sagen, die bezeichnen sich eigentlich zu Unrecht als Opfer?
Es ist sehr schwer. Also gerade erschien ein Artikel von mir in einer ostdeutschen Zeitung, in der ich halt versuche zu erklären, dass die Wahl der AfD auch damit zu tun hat mit verborgenen Traumata. aus mehreren Generationen. Also ein vererbtes Schweigen über seelische Nöte hat zu einer emotionalen Härte geführt bei vielen Menschen im Osten, die sagen, sie können sich selbst nichts verzeihen und sie können anderen vor allem nichts verzeihen. Und dieses Gefühl, dass sie doch zu kurz gekommen seien, was tatsächlich zu DDR-Zeiten und zu Nazi-Zeiten der Fall war, das ist tief in ihnen verankert. Ich bekomme dann viele Zuschriften, die mir sagen, wir haben überhaupt kein Problem, was willst du denn überhaupt? Da kann und will ich gar nicht gegen angehen. Ich möchte ja niemanden davon überzeugen, dass jemand seelische Nöte hat, die er oder sie nicht verstanden hat. Also es ist sehr schwer, jemanden meine These nahezubringen, der sich dadurch gleich angegriffen fühlt, weil er oder sie denkt, nein, ich bin doch kein Opfer, mir geht es wirklich schlecht. Und das ist natürlich sehr schwer. Ich möchte niemandem einreden, er sei ein Opfer oder niemandem einreden, er sei kein Opfer, sondern letztlich kommt es immer auf die subjektive Wahrnehmung an und auf die Fähigkeit, die eigenen Taten und die eigenen Gedanken zu abstrahieren und sie mal von außen zu begucken und zu sagen, ah, vielleicht könnte ich das nochmal auf eine neue Art betrachten. Vielleicht habe ich ja doch noch Leid erlitten, das ich mir selber anschauen müsste, dessen Folgen ich mir auch mal anschauen müsste.
Sie erzählen am Schluss die Geschichte eines Mannes, eines Vaters, dessen Sohn stirbt während eines Urlaubs an einer ungeklärten Ursache beim Schwimmen. Es wird eine Herzerkrankung vermutet. Und der Vater gründet eine Stiftung. Was ist daran heldenhaft?
Naja, ich sage nicht, dass der Vater ein Held ist, sondern ich sage, dass dieser Vater dem Impuls widerstanden hat, sich als Opfer der bösen Umstände zu sehen. Und er erweist sich deshalb letztlich als sehr reflektierter, erwachsener Mensch. Ich möchte eben nicht neue Helden küren und behaupten, dass Menschen heldenhaft zu sein haben, sondern ich versuche eher aufzuzeigen, was möglich ist, was normalen Menschen möglich ist, auch wenn sie sehr schwere Schicksalsschläge erlitten haben. Es geht also immer darum zu sagen, ja, wir machen Opfererfahrungen, aber wir müssen uns deshalb nicht als Opfer sehen. Wer sich als Opfer sieht, der mauert sich ein. In dem Fall hat der Vater dem Impuls widerstanden, alle möglichen Leute zu beschimpfen und zu sagen, die Ärzte waren schuld, die waren zu spät da. Die Leute am Hotel waren zu spät da. Es gab halt keinen Defibrillator. Oder auch das ägyptische Gesundheitswesen war schuld. Oder. Denn dieser Unfall geschah in Ägypten. Sondern es geht darum zu sehen, dass halt die Beschuldigung anderer Menschen uns letztlich nicht glücklich macht.
Wird man dann nicht etwas unkritisch? Also es war ja ein Missstand, dass keine medizinische Versorgung da war.
Das stimmt. Aber was folgt daraus? Werden wir ein Leben lang den Menschen, die den Defibrillator am Pool nicht bereitgestellt haben, werden wir die ein Leben lang hassen? Der Hass macht uns ja nicht frei.